Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Und wer hat denn heute gewonnen? Kann man das eigentlich schon so abschätzen?
Man kann in diesem Fall sagen, dass die CSU sich gegen Merkel durchgesetzt hat, dargestellt, dass die Merkel sich jetzt treiben lassen muss.
Und zwar bis zum EU-Gipfel muss sie sich noch treiben lassen. Ende Juni ist der. Bis dahin kann die Bundeskanzlerin über europäische Lösungen verhandeln. Das hat die CSU ihr zugestanden. Und damit hat die kleine Schwester der CDU eben auch die Nase vorn. So schätzt es Ulrike Winkelmann ein. Die ist Politikredakteurin beim Deutschlandfunk. Wie die vorläufige Einigung in der Union bei der Asylpolitik aussieht, was das bedeutet für die Union, die Einschätzung bekommt ihr im frischen Podcast vom Update am 18. Juni. Außerdem kümmern wir uns um Computer- bzw. Videospielsucht. Seit heute ist das ja offiziell anerkannt als Krankheit von der WHO. Das ist gut einerseits, andererseits aber auch umstritten, weil so die Befürchtung, dann werden vielleicht zu schnell Medikamente verschrieben. Psychopharmaka zum Beispiel. Thomas Assmann, der ist Hausarzt, der kann diese Kritik durchaus nachvollziehen.
Dann stellen Sie sich vor, Sie haben eine Uhr, die geht nicht, hauen mit dem Hammer drauf und sagen, so, läuft jetzt wieder. Und ein bisschen habe ich manchmal die Befürchtung, dass wir Menschen das auch mit den Medikamenten tun, nach dem Motto, irgendwas wird schon klappen und jetzt hauen wir mal drauf.
Und wie Thomas Assmann umgeht in seiner Hausarztpraxis mit Leuten, die eben ein Problem haben, weil sie einfach definitiv zu viel zocken, auch dazu erfahrt ihr gleich mehr. Und dann möchten wir euch selbstverständlich diese wichtige Information nicht vorenthalten.
Paprika bzw. ungarisch ist seit Jahren die meistgekaufte Chipsorte in Deutschland.
So, jetzt guckt ihr aber ganz schön, ne? Ja, warum denn eigentlich ausgerechnet Paprika? So viel kann ich schon mal verraten. Es ist kein Zufall. Schön, dass ihr bei diesem Podcast wieder mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ulrike, weißt du noch, was du mir am letzten Freitag gesagt hast, als ich dich gefragt habe, was es für Merkel bedeuten würde, wenn der Innenminister seine Drohung wahrmacht und einen Alleingang wagt bei der Flüchtlingspolitik? Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, ich fürchte, ich habe eine Art Weltuntergang vorhergesagt. Der ist jetzt ein wenig abgewendet, aber vielleicht auch nur aufgeschoben, glaube ich.
Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Es geht natürlich um den Streit in der Union, CDU und CSU. Eigentlich sollen sie ja eine Einheit bilden, aber beim Streit um die Asyl- und die Flüchtlingspolitik bilden die beiden Schwesternparteien eben genau das nicht, eine Einheit. Die CSU treibt die CDU vor sich her und ich habe eben am Freitag mit Ulrike Winkelmann darüber gesprochen. Sie ist Politikredakteurin beim Deutschlandfunk, beobachtet seit langem die deutsche Innenpolitik. Also Ulrike, lass uns noch mal gucken. Die CSU hat Angela Merkel ja jetzt zugestanden, dass sie eben bis nach dem EU-Gipfel Ende Juni über europäische Lösungen verhandeln kann. Was heißt das denn jetzt? Ist der Kampf zwischen der Union vorbei oder ist er nur verschoben?
Er ist in der Tat nur 14 Tage verschoben, weil absehbar ist, dass Angela Merkel es nicht gelingen wird, was sie in den letzten 3 Jahren auch schon nicht geschafft hat, nämlich eine gesamteuropäische Lösung in der Asyl- und Flüchtlingsfrage herbeizuführen. Und sie wird mutmaßlich mit bilateralen Verträgen kommen in 2 Wochen. Die Verhandlungen beginnen ja bereits heute. Der italienische Ministerpräsident ist zu Gast. Mhm. Und sie wird möglicherweise sehr viel Geld auf den Tisch legen müssen dafür, dass zum Beispiel Italien sehr viel mehr Flüchtlinge auch zurücknimmt, die von der deutschen Grenze dann zurückgewiesen werden. Aber ob das dann zum Beispiel der CSU auch reicht, was sie erreicht, das steht dahin. Und in jedem Fall muss man sagen, dass sie jetzt klein beigeben musste und letztlich indirekt heute auch schon zugestanden hat, dass sie die EU-weite Lösung nicht mehr finden und nicht mehr herbeiführen können wird, die sie uns jetzt seit mehreren Jahren in Aussicht gestellt hat.
Wie reagieren denn jetzt eigentlich die anderen Parteien auf diesen Streit? Also der Koalitionspartner SPD zum Beispiel.
Ja, die SPD wurde ja schon bitterlich vermisst in den vergangenen Tagen. Es hieß, die liege flach in der Furche. Dazu finde ich, muss man aber wissen, dass wenn der politische Gegner sich zerlegt, man typischerweise als Partei stillschweigend genießt und bestenfalls Souveränität und eine gewisse Herablassung signalisiert. Und genau das hat eben auch die SPD dann getan. Heute aber meldete sich Frau Nahles dann zu Wort und meinte, wir wollen auf jeden Fall noch einen Koalitionsausschuss in den kommenden Tagen, weil die SPD natürlich jetzt langsam mal gefragt ist. Wie will sie damit umgehen? sehen, wenn jetzt Seehofer tatsächlich umsetzen möchte, was er angekündigt hat, wo die SPD sich mehrfach strikt dagegen geäußert hat. Und wird es möglicherweise darauf hinauslaufen, dass unabhängig davon, wie die Einigung bei der Union aussieht, die SPD es sich herausnimmt, diese mindestens in Frage zu stellen, wenn nicht sogar wieder abzuräumen. Die SPD weiß natürlich auch, dass sie damit keinen Blumentopf gewinnt, wenn sie jetzt sozusagen Seehofer in die Parade fährt. Damit wird sie mit Sicherheit in Bayern ein einstelliges Ergebnis erzielen. Das wirkt natürlich ein bisschen eierig, was sie machen. Unterm Strich aber wirkt es vernünftig, zunächst das nicht so sehr zu kommentieren, was die Union da treibt, jetzt aber auf den Koalitionsausschuss hinzuwirken.
Wenn du dir die letzten Tage jetzt nochmal anguckst, würdest du eigentlich sagen, dass es im Moment gibt es sowas wie einen Sieger, einen Gewinner in dieser ganzen Querele?
Ja, das widerstrebt einem so ein bisschen immer, alle politischen Konflikte nur nach Sieger und Gewinner auszuwerten, nicht? Ist so ein Rattenrennen, Politikjournalismus, der immer nur zum Schluss kommt, wer es gerade gewonnen hat. Man kann in diesem Fall aber sagen, dass die CSU sich gegen Merkel durchgesetzt hat, dergestellt, dass die Merkel sich jetzt treiben lassen muss zu bilateralen Abkommen, die sie eigentlich zunächst nicht wollte. Mhm. Und es ist jetzt heute ja bereits klar geworden, dass sie Dinge zugestehen muss, die sie noch Donnerstag abgelehnt hat. Man kann also sagen, dass die CSU sich hier in der Weise durchgesetzt hat.
Wie geht's denn jetzt weiter? Was glaubst du? Also du hast ja eben schon gesagt, ne, diese bilateralen Lösungen, wenn Merkel da was rausschlägt, dann wird sie zum Beispiel an Italien sehr viel Geld zahlen müssen. Also ist das jetzt so der Weg, der Verhandlungsweg?
Also es zeichnet sich ab, dass Merkel ungefähr das machen wird, was Macron schon für Frankreich durchgesetzt hat. Also tatsächlich Abweisung an den Grenzen von einem ganz großen Teil der Flüchtlinge und Zahlungen und Verträge mit vielen Klauseln an Italien, aber auch an Griechenland, andere Aufnahmeländer, die ja eben auch so stark belastet sind dafür, dass die Leute zurückgenommen werden, die man ihnen zurückschickt. Wir wissen noch nicht genau, wie das jetzt aussieht mit den Ländern entlang der Balkanroute zum Beispiel. Wir wissen auch nicht genau, wie jetzt die ohnehin ja aufgestockten Zahlungen an Griechenland aussehen. Wir wissen noch nicht genau, ob die EU-Kommission eines Tages wieder Politik machen wird. Aktuell hört man ja gar nichts von der. Aber es zeichnet sich sowas Ähnliches wie ein französischer Weg ab.
Der Asylstreit in der Union ist jetzt erstmal 2 Wochen nach hinten verschoben worden, bis zum EU-Gipfel nämlich. Die CSU hat sich gegen Merkel durchgesetzt, so ist die Einschätzung von Ulrike Winkelmann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
King oder Queen auf jeder Geburtstagsparty war früher auf jeden Fall derjenige, diejenige, die eine Chipstonne geschenkt bekommen haben. Wahnsinn, oder? Sind alle ausgerastet. Eine riesengroße Tonne voll Chips, ein Kilo oder so ungefähr. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Und die Tonne war natürlich abends fitzefatze leer gefressen. Jetzt gerade zur Fußball-WM, großer Run auf Chips. Leider nicht mehr in der Tonne, sondern nur noch in der Tüte. Und der Geschmack für uns Deutsche am allerliebsten Paprika. So dieses leicht salzig-süßliche Paprika. Und dass wir in Deutschland ausgerechnet diese Chips-Variante am allerliebsten mögen, das ist alles andere als ein Zufall. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Entler hat sich den hart umkämpften Chipsmarkt für uns angeguckt. Und was esst ihr am liebsten?
Hallo, habt ihr eine Chips-Vorliebe?
Doch, möglichst scharf, doch, scharfe Chips, das geht doch.
Gesalzen.
Also ich war ja im Internat in England und deswegen bin ich ein großer Fan von so Salt and Vinegar.
Ja.
Der wäre?
Tatsächlich Paprika.
Klassik.
Was ist Klassik?
Paprika.
Ah, das macht dich gerade sehr deutsch.
Ja, das sieht man. Als Ausländerin deutsch, ja. Okay, auch gut.
Herzlichen Glückwunsch.
Bisschen traurig, aber wahr. Paprika bzw. ungarisch ist seit Jahren die meistgekaufte Chipsorte in Deutschland. Und zwar nur in Deutschland.
Es ist wirklich ungarisch. Ach, das ist so eine Enttäuschung, ganz ehrlich.
Also ich habe mir schon gedacht, dass Paprika die am meisten sind, aber dass die nur hier so viel verkauft werden, das wusste ich nicht.
Ist aber so. 1,4 Kilogramm Kartoffelchips isst jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr. Auf die 175 Gramm Chips-Tüte ungarisch umgerechnet sind das 8 große Tüten.
Liebling. Und ich?
Und ja, da fliegt die leicht bekleidete Blondine auch schon vom Motorboot runter in den See. Weil ihr Typ einfach seine Chips nicht mit ihr teilen will. Wir Deutschen lieben unsere Paprika-Chips. Als einziges Land. Aber warum?
Ich würde vermuten, historische Gründe. Keine Ahnung.
Die innige Beziehung der Deutschen zur Kartoffel. Ja, das kann sein.
Ja, wir haben ein inniges Verhältnis zu unseren Kartoffeln. Doch die Chips hierzulande sind erst eine Entdeckung der Nachkriegszeit. Davor waren Salzstangen der Hit unter dem Knabberkram. Die ersten Chips wurden von US-Soldaten, also Mitte der 40er Jahre, hier gegessen. Und als der erste Deutsche mal probieren durfte, da war der Erfolg hierzulande besiegelt. Denn wir wissen ja... Aber warum jetzt in aller Welt Paprika? Also das Gemüse, Kartoffel mit einem anderen Gemüse, Paprika würzen.
Ich glaube, weil ich sie gewohnt bin. Ja. Also weil es sie schon immer gab und das habe ich mir dann angeeignet, würde ich sagen.
Ja,
und eigentlich schmeckt es ja gar nicht nach Paprika. Also.
Das könnte ja eigentlich einfach daran liegen, dass der Geschmack sich einfach entwickelt hat im Laufe der Zeit, weil es Paprika-Chips vielleicht am häufigsten zuerst gab.
Potato Chips, how my mouth does drip potato chips.
Jedes Jahr geben wir Deutschen 613 Millionen Euro für Chips aus. In WM- und in EM-Jahren steigt der Umsatz nochmal um weitere 10%. Den Kuchen, also nein Quatsch, den Chips teilen sich seit Jahrzehnten zwei Unternehmen. Die Intersnack-Gruppe mit Marken wie Funny Frisch, Chio, Pombeer und so weiter. Gefolgt von der Nummer 2 Lorenz Balsen mit Crunchips, Chipsletten und so weiter. Es gibt aber einen Herausforderer aus der PepsiCo-Gruppe, Lay's, die beliebteste Chipsmarke der Welt. Nur eben in Deutschland nicht. Es ist nicht so, dass Lay's hier völlig neu ist. Anfang der 2000er gab es schon viele von ihren Chips bei uns in den Regalen.
Sour cream and onion, smoky barbecue, cheddar, sour cream, salt and vinegar too.
Das Problem war, das alles wollte kein Mensch haben.
Keine Ahnung.
Jetzt kommt doch das Deutsche hier.
Das Volk verlangte nach Paprika. Und damit konnte Lay's nicht dienen. Und noch etwas hatte Lay's nicht beachtet. Deutsche mögen ihre Chips flach und nicht geriffelt, wie sonst überall auf der Welt. Jetzt ist sich Lay's aber sicher, das Problem gefunden und gelöst zu haben. Flache Paprika-Chips. Und die sollen es auch ohne den Support von Profifußballern als Werbeträger in die Schüsseln vor dem Fernseher schaffen. Warum Chipskonsum und Fußballbegeisterung überhaupt zusammenhängen, dafür haben Soziologen bisher keine befriedigende Antwort gefunden. Neurowissenschaftlich gesehen springt bei jedem kleinen fettigen Chips unser Belohnungszentrum an und kann uns deswegen vielleicht auch über die ein oder andere Niederlage hinweg trösten.
So, jetzt komme ich wirklich ins Grübeln. Ich bin zwar eine Kartoffel, ne, aber ich mag trotzdem keine Paprikachips, sondern am liebsten wirklich die geriffelten und am liebsten nur Salzgeschmack.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Miese an einer Sucht ist ja, dass man am Anfang gar nicht merkt, dass man eine Sucht hat. Ne? Also es geht vielleicht los mit 2 Stunden, dann steigert sich das langsam 3, 4, 6, 7, 8 Stunden. Und am Ende verbringen Menschen fast den ganzen Tag und die ganze Nacht vorm Computer, um zu spielen. Seit heute ist die sogenannte Gaming Disorder, also die Computerspielsucht, offiziell eine Krankheit, sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Diagnose stellen kann jetzt dann zum Beispiel ganz offiziell auch eine Hausarztpraxis. Wie das abläuft, darüber habe ich gesprochen mit Thomas Assmann. Der hat eine Gemeinschaftspraxis, eine Hausarztpraxis in Lindlar. Und ich wollte erstmal von ihm wissen, wenn man jetzt also selbst den Verdacht hat, dass man Probleme hat wegen Computerspielen, Videospielen, dann kann man einfach zu Ihnen in die Praxis kommen?
Ja klar, weil wir ja auch Patienten, die psychische Probleme haben, als erstes erstmal angehen. Wir müssen ja erstmal definieren, ist es ein Problem oder ist es keines oder ist es erstmal ein Feld, wo wir sagen können, das können wir so Anführungszeichen mit Bordmitteln noch versuchen zu lösen. Oder ist es schon so schwerwiegend, dass wir ihn weiterschicken müssen zum Facharzt? Also das heißt jetzt zum Beispiel, angenommen jemand sitzt 1 bis 2 Stunden pro Tag und spielt, dann könnte man noch sagen, okay, können wir versuchen, Techniken zu entwickeln, dass das irgendwie weniger wird. Wenn das 3 oder 4 Stunden ist, ist es schon schwieriger. Wenn es aber jeden Tag 4, 5, teilweise auch durch die Nacht geht, ja, dann wird es schwierig. Ich habe auch Fälle, wo die Jugendlichen teilweise bis morgens um 3, 4 Uhr spielen mit ihren Kumpels, ja, online. Und das ist natürlich ein großes Problem dann auch für die Schule nachher oder für den Betrieb. Ja, und da haben wir natürlich schon eine Grenze erreicht, wo es wirklich sozial unverträglich wird und auch massive Probleme für diesen Jugendlichen oder für den jungen Erwachsenen bietet.
Ja, der Alltag leidet dann eben irgendwann darunter unter
richtig,
dieser Sucht.
Ganz genau.
Gibt es denn eine offizielle Richtlinie, wie Sie vorgehen sollen in so einem Fall? Also gibt es zum Beispiel Schulungen zum Thema oder machen Sie das eher so aus dem Bauch heraus und nehmen das zur Grundlage, was Ihre ärztliche Erfahrung Ihnen über die Jahre jetzt schon so mitgegeben hat?
Sie meinen also das klassische Do-it-yourself.
Ja, genau.
Also man muss Folgendes sagen, das ist ja noch ein relativ junges Krankheitsbild. Ja, die Schulungen werden jetzt langsam angeboten, das kommt jetzt langsam, aber zurzeit ist es natürlich eher, dass wir, weil es eben noch nicht so viele Angebote gibt, weil es noch nicht so viel, wie das so schön heißt, evidenzbasierte Daten gibt, dass wir dann noch auf unseren Erfahrungsschatz und die Kommunikation mit unseren fachärztlichen Kollegen zurückgreifen. Aber das kommt jetzt, dass da immer mehr Schulungen auch angeboten wird.
Es gibt ja jetzt auch Kritik, nämlich dass durch diese Diagnose es zum Beispiel Missbrauchsprobleme geben könnte, also dass zum Beispiel Psychopharmaka einfacher verschrieben werden können. Halten Sie das für berechtigt, diese Kritik?
Sie hören mich seufzen.
Ja.
Ja? Also es ist, ich kann den Einwand verstehen, aber wir geben an sich in solchen Fällen keine Psychopharmaka. Ich glaube, also zumindest nicht am Anfang und wenn, würden wir das auch an den fachärztlichen Kollegen erstmal weiterleiten. Mit Psychopharmaka zu arbeiten, gerade in diesem Gebiet, halte ich für relativ schwierig, weil unsere neuronale Verschaltung, gerade bei Jugendlichen, das ist hochkomplex. Ja, und stellen Sie sich vor, Sie haben eine Uhr, die geht nicht, hauen mit dem Hammer drauf und sagen, so, läuft jetzt wieder. Und ein bisschen habe ich manchmal die Befürchtung, dass wir Menschen das auch mit den Medikamenten tun, nach dem Motto, irgendwas wird schon klappen und jetzt hauen wir mal drauf. Ich würde die Psychopharmaka, und ich kenne auch die allermeisten Kollegen, sind da erst sehr, sehr vorsichtig und versuchen erstmal, bei diesem Krankheitsbild erstmal mit anderen Methoden einen Weg zu gehen.
Weisen Sie denn jetzt eigentlich gezielt in Ihrer Praxis darauf hin, auf diese Krankheit?
Wir sprechen Leute darauf an. Ja? Sagen wir es mal so, jeder hat ja auch eine andere Bemessungsgrundlage. Was ist denn krankhaft? Das ist natürlich auch ein Generationsproblem. Es ist natürlich auch die Frage, was ist krankhaft, was ist nicht. Das ist natürlich auch eine ganz spannende Definition. Und die Grenzen sind da fließend. Und das müssen wir herausarbeiten in den Gesprächen.
Genau, wenn wir schon dabei sind, ja. Wie sehen die Heilungschancen aus?
Da gibt es noch keine genauen Zahlen, weil wir nicht wissen, wie stark dieses Suchtverhalten ist und wie dieses, wir nennen das Caving, dieses Verlangen danach ist. Momentan wäre es unredlich zu sagen, da gibt es eine Heilungschance, also wie hoch ist die Heilungschance, wie nicht. Man muss natürlich auch als allererstes mal feststellen, es bedarf auch einer gesunden Krankheitseinsicht. Ja, dass der Patient auch wirklich sagt, ja, okay, das ist ein Problem, ja, da habe ich was. Weil wenn der Patient nicht einsieht, dass er behandelt werden muss oder dass eine Veränderung seines Verhaltens notwendig ist, dann wird es schwierig.
Die Weltgesundheitsorganisation hat die Computerspielsucht offiziell anerkannt als eigenständige Diagnose. Erste Anlaufstation bei Problemen kann dann also eben die Hausarztpraxis sein. Und wenn die ab einem bestimmten Punkt dann nicht mehr weiterkommt, können die einen auf jeden Fall auch nochmal an einen Facharzt weiterüberweisen. Die Infos dazu habt ihr bekommen von Thomas Aßmann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Paar. Zwei Meinungen. Das kommt in den besten Beziehungen vor, auch bei Donald und Melania Trump. Melania Trump hasst es, wenn Kinder von ihren Familien getrennt werden. So hat ihre Sprecherin das jetzt mitgeteilt. Und es ist im Endeffekt das komplette Gegenteil von dem, was ihr Mann, der US-Präsident Donald Trump, gerade macht. Seine sogenannte Null-Toleranz-Politik nämlich durchziehen. Das heißt, Eltern werden von ihren Kindern getrennt, wenn sie illegal die Grenzen von Mexiko oder Mittelamerika in Richtung USA übertreten. Martina Butler ist unsere Korrespondentin in Washington. Martina, wie viele Familien werden denn getrennt bzw. sind bereits getrennt worden?
Also offizielle Zahl stand Ende letzter Woche rund 2000 Familien, die in den letzten 6 Wochen an der Grenze getrennt wurden. Aber es gibt durchaus auch Berichte, dass diese Zahlen deutlich höher liegen, dass also viele Kinder, zum Teil sind die jünger als 4 Jahre, die in Kinderheimen, zum Beispiel, das sind umgebaute Supermärkte zum Beispiel, die da eben sind, dass das keine unbegleiteten Kinder gewesen seien, die so über die Grenze gekommen sind, sondern die auch von ihren Familien getrennt wurden. Das heißt, die Zahl könnte insgesamt deutlich höher liegen als diese 2000, die offiziell sind.
Und ich meine, dahinter verbergen sich ja einfach richtige Schicksale, Einzelschicksale. Und ich glaube, du hast auch einige Geschichten dir schon selber angesehen oder angehört, ne?
Ja, ganz ehrlich, wenn man die Geschichten hört von eben zum Beispiel Anwälten oder Politikern, die in diesen Kinderheimen waren oder die mit Eltern gesprochen haben, die von ihren Kindern getrennt wurden, das ist schon ziemlich heftig. Also Eltern, die zum Beispiel fragen, wenn ihr Kind weint, ob sie es nochmal in den Arm nehmen dürfen, trösten dürfen und wo ihnen dann gesagt wird, nee, dann macht ihr euch strafbar, dann müssen wir euch im Endeffekt einen Strafzettel schreiben. Oder eine Mutter, die erzählt hat, dass sie gerade ihre Tochter gestillt hat, als sie ihr aus den Armen genommen wurde und als sie Widerstand geleistet hat, wurden ihr Handschellen angelegt. Kleine Kinder, die zum Teil nicht älter als 2 Jahre sein sollten, die geweint und geheult haben und keiner konnte ihnen helfen. Denn das, was eigentlich, sage ich mal, geholfen hätte, nämlich eine Mutter oder ein Vater, der sie in den Arm nimmt, die sind einfach nicht da gewesen. Das berichten auch Kinderärzte hier in den USA, die davor warnen, dass dort eben sehr, sehr viele Kinder schwer traumatisiert werden fürs Leben.
Die US-Regierung scheint das ja zumindest relativ kalt zu lassen. Der Justizminister Jeff Sessions, der hat das Vorgehen der Regierung jetzt nämlich nochmal verteidigt.
Illegal in die USA zu kommen, ist ein Verbrechen. In der Bibel, Römer 13, heißt es, man solle die Gesetze der Regierung achten, weil Gott die Regierung zu seinem Zweck eingesetzt hat.
Martina, das klingt jetzt definitiv nicht danach, dass die Regierung diesen Plan nochmal überdenken würde, oder?
Nein, die haben da wirklich harte Linie. Das soll abschreckend sein, damit eben keine Familien mehr überhaupt wagen, zu versuchen, über die Grenze zu kommen. Und das Ganze ist im Endeffekt eingebettet in eine politische Strategie hier. Also es wird Politik gemacht auf diesen Schultern dieser Familien und vor allem auch dieser Kinder. Denn diese Woche stehen im Kongress 2 Gesetzesentwürfe zur Einwanderungspolitik zur Abstimmung. Und Donald Trump versucht, die Daumenschrauben so doll wie möglich anzuziehen und sagt, ja, wir brauchen endlich ein Gesetz. Mir tut das auch eigentlich in der Seele weh, dass diese Kinder von ihren Eltern getrennt werden. Und das ist so sein offizieller Text. Aber das liegt ja eigentlich nur an den Politikern. Sie müssen ja nur einen ordentlichen Entwurf auf meinen Tisch bringen, den ich dann unterschreibe. Bisher muss man sagen, ist jeder Entwurf, den es gab, daran gescheitert, dass Donald Trump gesagt hat, den werde ich nicht unterschreiben.
Wie wird das denn überhaupt in den USA diskutiert? Also ich meine, dass es auch oder sogar innerhalb der Republikanischen Partei jetzt ja durchaus Leute gibt, sogar Hardliner, die sagen, also das, was da gerade passiert, das geht uns eigentlich auch ein Stück zu weit.
Absolut. Es gibt scharfe Kritik daran. Es gibt zum Beispiel auch was, also eigentlich etwas ist, was ich persönlich noch nie erlebt habe, dass sich eine ehemalige First Lady mit einem Kommentar zu Wort meldet. Laura Bush hat das getan. Die hat einen Kommentar in der Washington Post geschrieben und hat gesagt, also das sei einfach wirklich grausam und unmoralisch, was die USA da machen. Und sie vergleicht das eben mit Camps, die es hier in den USA gab während des Zweiten Weltkriegs, wo Japaner festgehalten wurden. Also das sind schon sehr, sehr deutliche Worte. Und es gibt scharfe Kritik auch von Politikern an dieser Praxis. Aber Donald Trump steht da und sagt, nein, das ist nun mal so, wir setzen die Gesetze um. Und da sieht es nicht danach aus, als wenn er daran in nächster Zeit irgendetwas ändern will.
Martina, sag uns noch ganz kurz zum Schluss. Melania Trump vertritt ja jetzt im Endeffekt mit dieser Aussage, dass sie es eben hasst, wenn Kindern von Eltern getrennt werden, gegen eben diese Linie, die ihr Mann da gerade fährt. Hat er sich eigentlich schon mal zu dem geäußert, was seine Frau da über ihre Sprecherin hat verlautbaren lassen?
Nein, also zu Melania Trump selber hat er sich nicht geäußert. Stattdessen hat er aber Vergleiche gezogen, zum Beispiel mit Deutschland, dass er gesagt hat, also wir wollen einfach nicht so ein Problem haben wie Deutschland. Da haben sich die Deutschen aus Sicht von Donald Trump eben von ihrer Führung abgewendet, weil das Migrationsthema eben diese Koalition durchrütteln würde. Das ist seine Perspektive. Er behauptet auch, die Kriminalität in Deutschland sei stark gestiegen.
Was auch nicht stimmt.
Ignoriert also die niedrigen Zahlen, was nicht stimmt. Also das ist seine Reaktion darauf. Und alles, das Ganze spielt eigentlich nur auf die politische Karte. Er will mehr Geld für einen Mauerbau zu Mexiko.
Vielen Dank, Martina. Martina Butter ist unsere Korrespondentin in Washington und sie hat uns hier nochmal ein paar Einblicke gegeben darin, was diese sogenannte Nulltoleranzpolitik in den USA im Moment mit den Kindern und den Eltern anrichtet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Russland wird ja bekanntermaßen Fußball gespielt im Moment, ja. Und deshalb hat in Peru die Erde gebebt. Daran ist jetzt nicht Pascal Fischer schuld, wobei er da bestimmt gerne mitgemacht hätte. Aber es ist wirklich so passiert am Wochenende. Und zwar beim Spiel Peru gegen Dänemark. Also naja, okay, also Beben, man muss jetzt schon sagen, es gab eine messbare Erschütterung, so nennt man das. Und zwar, als in der Hauptstadt Lima ganz viele Leute vor Freude gehüpft sind, weil es eben einen Elfmeter gegeben hat für Peru. Und Seismologen konnten dann eben an ihren Geräten ablesen, ah, guck mal, da ist doch eine Erschütterung gewesen. Aber hey, kann das wirklich sein? Also ein Mini-Erdbeben, weil viele Menschen hüpfen. Das klingt schon ein bisschen absurd. Mini-Erdbeben, ich weiß nicht. Ist das eigentlich der richtige Begriff dafür, Frederik?
Ja, ich würde es eher ein Fanbeben nennen, weil was bebt, ist erstmal, sind erstmal die Füße der Fans, die dann auf den Boden trampeln. Und die Wellen, die davon ausgelöst werden, die pflanzen sich natürlich dann vorn und dann bewegt sich auch die Erde ein bisschen, aber es ist jetzt nichts, was aus der Erde kommt, wie ein klassisches Erdbeben.
Okay, einigen wir uns auf Fanbeben. Und Frederik heißt mit Nachnamen Tillmann, er ist Seismologe vom Helmholtz-Zentrum in Potsdam und der kann uns das Ganze hoffentlich noch ein bisschen genauer erklären. Also Frederik, können Menschen wirklich so ein kleines Fanbeben auslösen? Funktioniert das wirklich?
Ja, das kann sozusagen so funktionieren, dass eine ganze Menschenmenge mehr oder weniger synchronisiert springt und dann entsprechend auch Energie in den Boden einbringt. Und das kann dann bei Ereignissen, die große Begeisterung auslösen, sozusagen genug sein, dass es auch auf Seismometern registriert werden kann.
Und ist das auch stark genug, also dass ich das spüren könnte, oder ist das wirklich nur für die Geräte messbar?
Ja, also wenn man in sehr großer Nähe ist, dann kann man das wohl auch als Mensch spüren. Geräte können es dann über größere Entfernungen messen. Also das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass passiert ist, sondern da gibt es viele Beispiele.
Wann denn noch? Weißt du noch ein Beispiel?
Ja, also bei verschiedenen American Football Games wurde es gemessen. Dann in Barcelona bei Barcelona gegen Bayern München, Champions League Halbfinale. Mhm. Da wurde das auch schon gemessen. Kann man jedes Tor sehen als ein kleines Fanbeben.
Okay. Kann das denn eigentlich auch gefährlich werden? Oder sind im Endeffekt jetzt einfach nur die Messinstrumente einfach so gut bzw. so empfindlich?
Das kann eigentlich nicht gefährlich werden. Die Geräte sind sehr empfindlich, aber es ist auch schon, also das erste dieser Ereignisse, das bekannt wurde, wurde 1988 aufgezeichnet in Amerika, in Louisiana. Also es ist auch keine ganz neue Entwicklung.
Frederik, ist das denn jetzt ja ein Ereignis, sage ich mal, das ernsthaft unter Seismologen diskutiert wird? Also sprecht ihr so untereinander darüber oder wie hast du davon erfahren?
Ich habe davon erfahren durch meine Frau, die mir einen Link dazu geschickt hat. Klar, am Mittagstisch spricht man dann schon mal über sowas. Und es gab sogar eine Veröffentlichung, aber von anderen Kollegen aus Barcelona eben.
Und das wird ja mal schnell so bequatscht beim Mittagessen und dann macht man ein Häkchen dahinter und dann macht man einfach weiter wahrscheinlich.
Ja, weil, sagen wir, es ist jetzt schwierig, da weiterführende Forschung zu machen.
Und es gibt wahrscheinlich für euch auch wichtigere Aufgaben als das, ne?
Ja, das schon, aber es gibt auch manchmal neue Bereiche. Zum Beispiel wird jetzt Seismologie benutzt, um sozusagen Steinabbrüche und Landrutsche zu verfolgen. Das ist auch eine Geschichte, die neu zugekommen ist. Warum nicht irgendwann auch mal für Menschenmengen Beobachtungen?
Frederik Tillmann ist Seismologe beim Helmholtz-Zentrum in Potsdam und er hat uns mal geschildert, wie sowas tatsächlich passieren kann. Ein Fanbeben in Peru während der Fußball-WM in Russland.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.